Sie haben ja ein Buch geschrieben mit dem Titel Faulheit, eine schwierige Disziplin. Und ich habe mich gefragt, wie kam es denn dazu, dass Sie sich mit dem Thema Faulheit auseinandergesetzt haben und dann schließlich auch ein Buch darüber geschrieben haben?
Also zum einen war es ganz banal eine Auftragsarbeit von der Schweizer Fontobel-Stiftung, die regelmäßig solche Hefte herausgeben, in denen dann der zuständige Redakteur einem irgendwie Zeitgeistthemen mehr oder weniger vorgibt. Und das habe ich dann, muss ich auf der anderen Seite sagen, begeistert gemacht, weil mich dieser ganze Prozess der gesellschaftlichen Beschleunigung der modernen Arbeitsgesellschaft immer schon sehr interessiert hat und ich auch, ich bin ja eigentlich Literaturwissenschaftler, also neuere deutsche Literatur, ich zum Beispiel schon Seminare gemacht habe über die Arbeitswelt in der neueren deutschen Literatur, so etwa ab dem 18. Jahrhundert und von daher war das ein attraktives Thema, auch weil es gerade in der Literatur wunderbare faule Helden gibt, wenn man es allgemein sogar sagen kann, dass in der Literatur jetzt nicht nur in der deutschen, sondern auch überhaupt in der amerikanischen, in der englischen, in der französischen ein Großteil der Romanhelden ab etwa 1800 eigentlich eher faule Menschen sind und die Fleißigen, die Arbeiter eigentlich gar keine so große Rolle spielen.
Nun ist ja der Titel, für mich zumindest, scheint er irgendwie widersprüchlich im ersten Moment. Also eine schwierige Disziplin. Was ist denn an der Faulheit schwierig und was ist an der Faulheit eine Disziplin?
Also ich spiele bewusst mit dieser Doppeldeutigkeit des Wortes Disziplin, also Disziplin im Sinn von sich selber zusammennehmen und fleißig sein und dann eben akademische Disziplin, also ein Fach, das man regelrecht lernen kann. Und der Sinn ist natürlich zu sagen, es ist für uns gar nicht so einfach, jetzt einfach mal faul zu sein. Also es geht in dem Buch ganz wesentlich auch darum, dass man beschreibt, dass eine Fleißmentalität sich etwa seit der frühen Neuzeit, also grob seit dem 16. Jahrhundert, herausgebildet hat und dass diese Fleißmentalität eigentlich auch eine wichtige Grundlage dann für die industrielle Revolution war. Und diese 500 Jahre Geschichte, die uns in Fleisch und Blut übergegangen sind, das kann man nicht mit einem Federstrich einfach wegschaffen, sondern wir müssen in irgendeiner Art und Weise wieder regelrecht einüben, langsamer zu sein, vielleicht mal nichts zu tun, das fällt uns allen außerordentlich schwer. Und deswegen gibt es ja auch mittlerweile eine überbordende Ratgeberliteratur zu diesem ganzen Bereich. Also Kunst des Müßiggangs oder des Nichtstuns, durchaus auch mal aggressiv formuliert, die Fähigkeit faul zu sein, das gibt es ja mittlerweile schon auch wirklich in den entsprechenden Ecken von Buchhandlungen als Ratgeber. Und ja, mit dieser Doppeldeutigkeit habe ich ein bisschen gespielt.
Nun scheint es aber auch schwer zu sein, Faulheit als Begriff auch zu bestimmen oder auch als Handlung zu bestimmen, unabhängig von dem Gegenstand, für den man zu faul ist. Welche Schwierigkeiten ergeben sich denn dahingehend, wenn man versucht, über Faulheit kulturhistorisch zu schreiben oder auch literaturwissenschaftlich zu schreiben?
Ich würde fast andersrum sagen, die einzige Möglichkeit, dass es nicht schwierig ist, ist kulturhistorisch an das Thema ranzugehen. Also es ist kein Begriff, den man so definieren kann. Also wenn mir jemand fragt, was ist eigentlich Faulheit, dann muss ich unweigerlich anfangen, in die Geschichte zu gehen und zu sagen, es wurde in unterschiedlichen geschichtlichen Epochen völlig unterschiedlich auch definiert. Wir alle wissen eigentlich, dass in der Antike die für uns eigentlich selbstverständliche, harte, disziplinierte Arbeit eigentlich verachtet wurde und ein, sagen wir mal, ein Bürger, der was auf sich hielt, der ein nobles, anständiges Leben führen wollte, sich eigentlich mit harter Arbeit nicht belasten durfte. Es gibt diesen berühmten Satz des Aristoteles, wir sind tätig, um müßig zu sein, also Muße ist eigentlich das hohe Ideal, wobei Muße natürlich für die alten Griechen nicht einfach hieß, sich hinzulegen und nichts zu tun, sondern musische Beschäftigungen zu treiben, wie beispielsweise philosophieren, Sport treiben, die Künste pflegen und so weiter und so fort, während die wirkliche handwerkliche Arbeit eben den einfachen Bürgern oder meistens dann vor allem auch den Sklaven überlassen wurde. Und dann muss man eben zeigen, wie ja durchaus schon im Christentum allmählich eine Ächtung dieser Muße auftaucht, dann unter dem Stichwort Müßiggang. Alle kennen diesen Spruch, Müßiggang ist aller Anfang Laster. Das stammt etwa aus dem 13. Jahrhundert, also das Christentum war in gewisser Weise schon eine Arbeitsreligion und dann gibt es natürlich die sprichwörtlich gewordene Wende zur protestantischen Arbeitsmoral, also mit der Reformation und da kann man in ganz Europa zeigen, wie jetzt vor allem auch in kalvinistischen und in lutherisch-protestantischen Ländern Arbeit und Disziplin regelrecht eingeübt wird und dann ist Faulheit Faulheit eben ein Ächtungsbegriff, in dem die, die sich diesen Prozess nicht willig unterziehen wollen, in dem die wirklich gebrandmarkt werden als Faule und quasi auch manchmal aus der Gesellschaft richtiggehend ausgeschlossen werden.
Mhm. Also es wird, ist auch immer so ein Ring darum, wer faul sein darf und warum. Sie haben ja jetzt schon einen total schönen, knappen Überblick gegeben über so ein bisschen die Geschichte der Faulheit, wie sich das auch geändert hat. Ich habe noch eine Frage, die ganz, ganz an den Ursprung zurückgeht. Und ja. Zwar habe ich die bekommen, als ich den Klappentext zu Ihrem Buch gelesen habe. Da steht nämlich schon in den Paradiesfantasien, leistete der Mensch Arbeit, wenn auch im Einklang mit seiner Natur. Noch war ihm die Unterscheidung zwischen Plackerei und Müßiggang fremd. Das sollte sich jedoch je ändern. Der süße Traum vom Nichtstun wurde geboren. Da habe ich mich gefragt, lässt sich denn konkret bestimmen, wann und warum angefangen wurde zu unterscheiden zwischen Plackerei und Müßiggang und somit auch Faulheit zu so einem zu besprechenden Thema für die Menschheit wurde?
Also ich würde sagen, seit wir schriftliche Überlieferungen haben und damit überhaupt bestimmen können, was irgendwann mal diskutiert wurde, seitdem gibt es natürlich eine Unterscheidung zwischen Muße, Müßiggang und Arbeit, Plackerei. Ich meine, das hat sich, wie gesagt, bei den alten Griechen ist ganz klar, dass es eine Klasse von Menschen gibt, eben die Sklaven, bei denen gar nicht diskutiert wird, ob sie zu irgendwas anderem bestimmt werden, als die notwendigen Lebensmittel für die, die besser leben, herzustellen. Also da ging es ja im Grunde auch nur darum, ob ihnen überhaupt Menschenstatus zugesprochen wird. Also da war das noch sehr, sehr, also böse gesagt, säuberlich aufgeteilt zwischen denen, die einfach arbeiten müssen und den anderen, die sich leisten können, eben edleren Aufgaben nachzugehen. Also ich habe mit dieser Paradiesesgeschichte natürlich gespielt, weil alle Welt sich sagt, im Paradies werden Adam und Eva eigentlich nichts getan haben. Sie werden die Früchte von den Bäumen gepflückt haben und wirklich in dem Sinne ein paradiesisches Leben geführt haben. Es gibt aber schon in diesem Buch, also Genesis 3, erstes Buch Mose, gibt es Hinweise darauf, dass sie diesen Garten bestellen. Und dass sie in irgendeiner Art und Weise doch wohl ein bisschen was gearbeitet haben, was auch immer, das kann man nicht so genau bestimmen. Und von daher ist, wo in den ältesten Dokumenten der Mensch beschrieben wird, der Urmensch, ist er in gewisser Weise schon als Arbeitender entworfen. Allerdings kommt es dann eben zum Sündenfall und ab dem Augenblick, wo sie aus dem Paradies vertrieben werden, Sie kennen alle den Spruch, im Schweiße deines Angesichts musst du dein Brot verdienen, erwirtschaften. Also ab da geht es dann auch wirklich mit der unangenehmen Arbeit los und das ist ja dann etwas, was sich über die Jahrtausende durch die ganze Menschheitsgeschichte zieht, dass wir wissen, dass wir arbeiten müssen, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen, aber dass es nicht unbedingt immer die reine Freude ist. Also ich würde, wie gesagt, sagen, die Differenzierung ist grundlegend immer da und dann gibt es natürlich sehr, sehr viele Feindifferenzierungen, also dass zwischendrin mal bestimmte Arbeiten, musische, also intellektuell anspruchsvolle Arbeiten, als das reine Vergnügen definiert werden. Aber da muss man quasi auch wieder jetzt in die einzelnen geschichtlichen Epochen und in die jeweilige Kultur reinschauen, wie die Arbeit definieren und welchen Status Müßiggang im weitesten Sinn in einer solchen Kultur hat.
Ja, das ist natürlich immer sehr kulturkreisspezifisch und gerade in so einem Kulturkreis wie hier in Deutschland, wo die Arbeit ja auch so einen hohen Stellenwert hat, ist es ja auch nochmal ganz interessant, so drauf zu gucken. Der Faulheit wird ja immer die Arbeit so wie gegenübergestellt. Also egal jetzt erstmal, wie man Faulheit definiert und wie man Arbeit definiert, das irgendwie hängt das immer miteinander zusammen. Also inwieweit ist denn die Geschichte der Auseinandersetzung mit der Faulheit also auch eine Geschichte der Auseinandersetzung mit der Rolle der Arbeit in der Gesellschaft? Können Sie da vielleicht auch Beispiele nennen?
Ja, es sind im Grunde, also der Faulheitsbegriff ist sozusagen die Rückseite des Arbeitsbegriffs, so kann man sagen. In dem Maß, wie Arbeit positiv bewertet, wenn nicht sogar glorifiziert, geheiligt wird, und es ist absolut ab der Neuzeit der Fall, in dem Maß wird Faulheit zum denunziatorischen Begriff. Also das ist ein Prozess, der Hand in Hand geht. Wenn Sie exemplarisch sich mal anschauen, was in der Reformationszeit an Schriften erschienen ist, ich arbeite da immer mit einer kleinen Kampfschrift von einem gewissen Johannes Westphal, das war ein Schüler und Tischgenosse von Luther, der ausgangs des 16. Jahrhunderts ein kleines Büchlein veröffentlicht hat mit der Überschrift Wider den Faulteufel. Also damals hat man für jedes Laster einen Teufel nominiert. Also es gab einen Saufteufel, es gab einen Hurenteufel, es gab einen Würfelteufel, also Spielteufel, und es gab eben auch den Faulteufel. Und er hat, die Schrift ist im Großen und Ganzen natürlich eine Anweisung zum Arbeitsleben. Also, dass es gottgefällig ist, wenn man diszipliniert seiner Arbeit nachgeht in der weltlichen Umgebung. Es ist unter anderem als Reformatorenschrift natürlich auch eine Kampfschrift gegen die Mönche, also gegen diese faulen Brüder, wie Luther sie denunziert hat. Und dieses Lob der Arbeit geht einher mit einer ungeheuren Verteufelung von Faulheit. Und es wird über Seiten lang nur vorgeführt, was den Menschen dazu verleiten kann, die Arbeit, die nötig ist, ruhen zu lassen. All die Geschichten, die wir natürlich auch mal kennen, dass man sagt, was heute als Prokrastination bezeichnet wird, also diese Verschiebementalität, kann ich morgen auch noch tun und so weiter. All das taucht schon auf und es werden Ratschläge gegeben, wie man in einer solchen Situation, wenn der Faulteufel einen reizt, widerstehen kann und diszipliniert bei der Stange bleibt. Also es lässt sich überhaupt nicht über Faulheit diskutieren, ohne die Arbeitsmentalität in bestimmten Epochen sich genauer anzuschauen.
Ich denke da auch immer an den Zusammenhang, so gerade wenn es um Arbeitskämpfe ging, wurde die Faulheit oder die aktive Faulheit ja auch so fast schon als Protestmittel verwendet, um irgendwie die eigenen Ideen durchzudrücken. Also auch nochmal so mit dem Blick auf die heutige Rolle der Faulheit in der Gesellschaft. Was denken Sie denn, welches vielleicht auch gesellschaftliche Potenzial steckt denn in der Faulheit oder auch im Faulsein?
Das ist in gewisser Weise eine doppelbödige Angelegenheit. Zum einen gibt es eine begrüßenswerte Entwicklung, diese ganze Leistungsgesellschaft natürlich mit all ihren verheerenden Folgen in mancher Hinsicht, also ich verweise nur auf diese Burnout-Debatte, in Frage zu stellen. Und wie gesagt, es gibt eine ganze Ratgeberliteratur, um den Leuten entgegenzukommen, die ja verbreitet oder fast in der Mehrheit das Gefühl haben, dass der Stress übermächtig geworden ist, dass man überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommt, dass man auch am Wochenende noch irgendwie am Computer sitzt und für die Firma irgendwas entwirft, oder Selbstständige sind ja noch mehr betroffen, die kommen überhaupt auch nachts nicht mehr so richtig zur Ruhe. Also da ist eine begrüßenswerte Widerstandsbewegung fast da, die sich vor allem eben in Interesse an solchen Diskussionen, an Therapien gegen Arbeitsstress äußert. Auf der anderen Seite haben wir ja eine Liberalisierung der Arbeitswelt in dem Sinn, dass von Arbeitgebern selber eigentlich Müßiggangstrecken eingeplant werden, und dass das Ideal des neuen Arbeiters ja gar nicht so sehr, des neuen Arbeitsmenschen gar nicht so sehr der ist, der 8 bis 10 Stunden diszipliniert im Büro sitzt und seine Leistung erbringt, sondern der kreative Mensch, sagt man, der braucht ja auch seine Pausen, der muss mal längere Zeit nichts tun, und dafür ist er dann aber hinterher umso produktiver und spuckt Ideen ohne Ende aus. Also da sehe ich auch wieder fast eine gefährliche Entwicklung in dem, dass man muss grob sagen, der Kapitalismus hat noch immer alles, was sich gegen ihn gerichtet hat, in irgendeiner Art und Weise dann verstanden zu integrieren. Und so ist auch eigentlich in betriebsökonomischen Anleitungen heute ganz oft der Hinweis darauf da, dass man die Leute ein bisschen aus diesem Leistungsdruck rauslassen soll, damit sie aber eben am Ende wieder umso leistungsfähiger sind. Also ich bin da nicht so maßlos optimistisch, was die Befreiung vom Stress und von Leistungsdruck in unserer Gesellschaft in Zukunft angeht, weil die Beschleunigung ja eigentlich unablässig weitergeht. Ja, mir kam, als ich von Arbeitskämpfen gesprochen habe, von Streik, da kam mir kurz in den Sinn, dass man eigentlich auf eine wunderbare Schrift aus der Arbeiterbewegung verweisen sollte, nämlich diese Schrift von Paul Lagarde, das war der Schwiegersohn von Marx, Lob der Faulheit im der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der wunderbar eigentlich gezeigt hat, wie diese Leistungsbesessenheit dann eigentlich auch eine Obsession der Arbeiter, also auch der in der Sozialdemokratie oder in sozialistischen Parteien organisierten Arbeiterschaft wurde. Also dass in Schriften von Sozialisten und Kommunisten, die sich gegen die kapitalistische Leistungsgesellschaft gerichtet haben, der Wert der Arbeit, also diese Heiligung der Arbeit überhaupt nie in Frage gestellt wurde. Und er hat als erster gesagt, unser Traum kann doch nicht sein, dass wir in einer anderen Gesellschaft leben, in der halt irgendwie unentfremdet gearbeitet wird und der Ertrag besser verteilt wird, sondern unser Traum ist doch eigentlich, so wenig wie möglich zu arbeiten. Und die andere Gesellschaft müsste doch so aussehen, dass wir meinetwegen noch 2-3 Stunden uns ablacken, aber dann Ruhe haben für das, was wir eigentlich gern tun. Aber das ging eben auch in der Sozialdemokratie, in der weiteren Geschichte unter. Und dann war eigentlich auch da innerhalb der Opposition die Heiligung der Arbeit vollkommen vollzogen. Anders kann man es nicht sagen.